Schön, dass wir wieder hier sein können. Besten Dank für das Wort und die Gedanken, die schon geäußert worden sind. Ich weiß nicht, ob die Müller-Söhne heute auch unter uns sind, die ab und zu herrlich singen. Wir sind ja international versammelt und möchten, dass sich alle wohlfühlen. Ich glaube, es wurde vorgeschlagen, dass heute Geschwister Hammerstuck noch einmal ein Lied singen. Ist immer schön, wenn Abwechslung da ist. Einmal möchten wir sicher auch ein französisches Lied vorgetragen hören, einmal sicherlich auch mal tschechisch oder slowakisch, was immer es sein mag. Der Herr ruft sein Volk aus allen Völkern, Sprachen und Nationen heraus. Geschwister Hammerstuck, seid ihr im Saal, kommt doch bitte jetzt nach vorne. Und gerade vorhin waren zwei Brüder im Büro, Bruder Trapani und Bruder Sturz. Und Bruder Sturz berichtete, wie Gott auf einen Schlag eingegriffen hat am letzten Samstag in Bratislava und seinen Sohn geheilt hat. Gab ein wunderbares Zeugnis. Gott ist treu. Wenn wir glauben, werden wir die Herrlichkeit Gottes schauen. So steht es geschrieben und so ist es. Bitte schön, singt einfach.
Wenn mein Wandern endet, sie vom Glanz geblendet, ist den Himmelsmorgen in der Herrlichkeit. Welch große Gabe ich in Christus habe, denn ein Heim dort droben ist für mich bereit. Über Wolken weit in der Herrlichkeit hab ich ein Heim, ein himmlisches Heim. Über Wolken weit, über Wolken weit, in der Herrlichkeit hab ich ein Heim, ein himmlisches Heim, über Wolken weit. Wenn auch hier auf Erden ich will müde werden, weiß ich doch, der Heiland steht mir treu zur Zeit. Ja, auf allen Wegen führt mich Gottes Segen, bis ich Jesus schaue, über Wolken weit, über Wolken weit, in der Herrlichkeit. Hab ich ein Heim, ein himmlisches Heim, über Wolken weit, über Wolken weit, in der Herrlichkeit. Hab ich ein Heim, ein himmlisches Heim, über Wolken weit. Für dein Heiland ruft dich, ja, sein Herz sehnt sich, herrlich dich zu retten für die Ewigkeit. Bald wird Jesus kommen und dann all die Frommen zu sich heimzunehmen. Über Wolken weit, über Wolken weit, in der Herrlichkeit hab ich ein Heim, ein himmlisches Heim, über Wolken weit, über Wolken weit, in der Herrlichkeit hab ich ein Heim, ein himmlisches Heim, über Wolken weit.
Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Wir haben haben die Verheißung in der Heiligen Schrift. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dann schreibt Paulus, dass die Krone denen bereit liegt, die seine Erscheinung lieb gehabt haben.
Amen.
Dann hören wir Bruder Brenim sagen, nur vollkommene Liebe geht dort ein.
Amen.
Dann schreibt der Apostel Johannes, der ja an der Brust des Meisters lag, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Ja.
Nicht nur, dass wir sagen, sondern dass es ausgelebt wird. Möge Gott alle Dinge, die uns in der Erlösung geschenkt wurden, in uns wahrmachen, dass die Tugenden unseres Herrn, seine Eigenschaften, sein Wesen, sein Leben aus Gnaden durch uns ausgelebt werden kann. Nach dem Wort der Schrift, Galater 2, 20, 21. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn das geschieht, dann kommen wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Es geht noch einen Schritt weiter, dann kommen wir alle zu der Fülle des Mannesalters in Christo, wie es uns in Epheser Kapitel 4 von Vers 11 berichtet wird, bis hin zu Vers 20, dass wir aufgebaut sind auf dem Grund der Apostel und Propheten. Das darf nicht nur hier stehen, das muss wahr geworden sein, in unserer Mitte, in unserem Leben, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Auch heute heißen wir alle sehr herzlich willkommen, wieder Grüße von Bruder Wahlström und vielen Brüdern, die mit uns im Herrn verbunden sind. Und wir grüßen ebenfalls alle von dieser Stätte und freuen uns aufrichtig für die Möglichkeiten, die wir haben, auch jetzt durch Internet weltweit gehört zu werden. Ich war erstaunt, als ich hörte, dass die Versammlung so, wie sie jetzt hier stattfindet, direkt übertragen wird und in aller Welt gehört und gesehen werden kann. Einfach eine große Gnade, die Gott uns durch die technischen Möglichkeiten geschenkt hat und auch alle Brüder, die Talente haben, gegeben hat, so dass alles auf wunderbare Weise ohne unser Hinzutun, ohne eigene Anstrengung, hat Gott es so geführt, dass alle Sprachen, alle Talente, dass alles, was nötig ist, zur Verfügung steht. Ist das nicht wunderbar?
Amen.
War es am Pfingsttage anders? Dort waren Meder, Perser, Elamiter, dort waren sie alle versammelt, 16, 17 verschiedene Nationen waren versammelt am Anfang, als die Gemeinde gegründet wurde. Und dann ging das ja in die ganze Welt. So hat es unser Herr ja gesagt. Darum geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Was am Anfang war und wie es war, so muss es am Ende sein. Und wir bitten alle an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott.
Amen.
Lasst euch in Übereinstimmung mit dem Worte bringen. Glaubt das Wort, wenn es verkündigt wird. Und möge Gott wirklich seine Liebe in unsere Herzen hineinlegen, die Liebe zu ihm, wie er sie zu uns hatte, und auch die Liebe zu seinem Wort. Denn so steht es geschrieben in 2. Thessalonicher 2, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Brüder und Schwestern, wenn wir an dieser Stätte biblische Themen durchnehmen, dann nicht nur um unsere Willen, die wir hier versammelt sind oder die wir zu Europa gehören, sondern um all der Nöte Willen, die auf der ganzen Erde existieren. Man darf im Einzelnen nicht darüber nachdenken, auch innerhalb der Botschaft ist eine Verwirrung, wie sie auf Erden noch nicht gewesen ist. Und alle berufen sich auf den Propheten, alle berufen sich auf seine Aussprüche und alle machen mit dem Propheten und mit den Aussprüchen, was sie wollen, und fügen es in ihr Konzept hinein. Wir haben ja vor einigen Tagen ins Internet reingeschaut und dort gibt ein Bruder an, wann die Entrückung begonnen hat, nämlich am 28. Februar 1963 um 20 Uhr so und so viel hat die Entrückung begonnen. Und wenn man so die Einzelheiten sieht, dann empfindet man sehr großen Schmerz. Ich hatte Anteil an der wahren Verkündigung von Anfang an und trage vor Gott eine Verantwortung, die mir kein Mensch abnehmen kann. Und wenn man dann sieht, was mit dem herrlichen Wort, mit der göttlichen Botschaft gemacht wird, das schmerzt. Und daher die Korrektur, die wir zu geben haben, um denen zu helfen, die noch in Verwirrung sind, aber herausgerufen werden müssen, die ja nur Mitläufer sind. Und wenn es vom Propheten die Rede ist, dann haben alle schon den Schrecken irgendwo über sich und meinen, wenn's denn der Prophet gesagt hat, dann muss man's annehmen. Prüfet alles. Das muss auch diesbezüglich gesagt werden. Prüfet alles. Und dann nicht nur prüfet alles, sondern versteht alles recht, nämlich in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Stellt euch vor, da sagt Bruder Brenim schlicht, das Lamm hat den Gnadenthron verlassen und hat das Buch genommen, um die 7 Siegel zu lösen. Und dann entstand die Lehre, dass der Gnadenthron Gerichtsthron ist und dass seit dem Moment die Gnadenzeit vorbei ist. Man muss sich das mal vorstellen, wie falsche Lehren ins Dasein kommen, weil Missverständnisse den Menschen durch Inspiration des Feindes eingegeben werden. Einerseits können sich solche Leute auf Bruder Brenim berufen. Aber so wie Petrus in 2. Petrus, dem 3. Kapitel, zum Ende hin schreibt, haben Brüder schon damals das Wort, die Heilige Schrift, missverstanden und missgedeutet und haben auch das, was Paulus geschrieben hat, ebenfalls schon missverstanden. Und merkt ihr, wie wichtig es ist, Gottes Wort recht zu verstehen und Altes und Neues Testament immer gemeinsam nehmen, denn im Alten sind die Verheißungen, im Neuen ist die Erfüllung und so gehört Altes und Neues Testament immer zusammen. Ich möchte vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass wir Bruder Brennhams Dienst als von Gott gekommen auf- und annehmen. Er war der verheißene Prophet gemäß Malachi bestätigt in Matthäus 17 und in Markus 9 und er trat auf am Tage des Heils, am Ende der Gnadenzeit, ehe der Tag des Herrn, der schreckliche Tag, hereinbricht. Das glauben wir. Und seine Botschaft war die biblische Botschaft für die Gemeinde, die zum Ursprung, zum Anfang zurückgebracht werden sollte. Nicht eine einzige Lehre kann der Bibel hinzugefügt werden, nicht eine Lehre kann umgedeutet werden. Alles muss so bleiben, wie es ist. Und dazu sollten wir zurückkehren. Ich möchte aus der gestern erwähnten Predigt nur zwei, drei Stellen ganz kurz vorlesen. Hier spricht Bruder Brennhams von dem, was Mose getan hat. Das tat er auf Weisung des Herrn. Jede Familie sollte ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Und das Blut war das Zeichen, dass das Lamm geschlachtet worden war. Das Opfer war dargebracht. Der Würgeengel konnte kein Unheil anrichten. Das Blut war Deckung, war Schutz, war Erlösung, war alles. Und mit Bezug darauf sagt Bruder Brennhams, das Blut war das wirksame Zeichen dessen, dass das Lamm gestorben war. Nicht gemachter Glaube, das Lamm starb wirklich. Der Heilige Geist ist ein wirksames Zeichen, dass Gottes Lamm für euch starb. Ihr habt den Beweis dessen selber empfangen, denn sein Leben ist in euch. Ja, das ist, ich lese noch einige Zeilen. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Nicht den gemachten Gläubigen, sondern den Echten. Nun, hier wollen wir kein Risiko eingehen. Die Botschaft der Stunde ist ein Zeichen für die Gemeinde. Es ist ein Zeichen für die Menschen. Begreift ihr das? Ich hoffe, dass diejenigen, die in allen Teilen der Welt die Tonbänder hören, es ebenfalls erfassen. Hier richtet er die Botschaft an alle auf der ganzen Welt. Zu seiner Zeit war noch keine einzige Predigt gedruckt. Es war Bruder Frank, der im April 1966 die Brüder zusammengerufen und geboten hat, dass die Predigten, die auf Tonbänder aufgenommen waren, gedruckt werden, weil wir sie benötigen, damit sie in andere Sprachen übersetzt werden können. Bis zu dem Tage und Zeitpunkt war keine einzige Predigt Bruder Brennhams in Druck erschienen. Jetzt geht's hier weiter. Zuerst trat sein Prophet mit der Botschaft auf. Er identifizierte sich selbst mit seinem Propheten, indem er die Feuersäule unter sein Volk sandte. Die Feuersäule war der sichtbare Beweis der Gegenwart Gottes mit seinem Volke. Mose hätte viel sagen können, aber das war die Bestätigung, dass Gott der Herr mit seinem Volke ist. Dann lesen wir weiter. Wir sehen, die Zeichen der Endzeit sind da. Wenn ihr nicht mir glaubt, so glaubt doch den Zeichen. Glaubt dem Wort, denn sie sprechen von dem, was ich euch gesagt habe. Wenn ich euch nicht die Wahrheit sagen würde, so bliebe die Bestätigung aus. Das stimmt. Gott wird nur sein Wort bestätigen. So bliebe die Bestätigung aus. Gott wird nie eine Lüge bestätigen. Gott redet die Wahrheit. Diese Worte bestätigen und legen Zeugnis davon ab, dass ich euch die Wahrheit sage. Sie sind es, die von der Botschaft zeugen, die ich predige. Nicht nur deshalb, weil der Engel damals am Fluss am 11. Juni 1933 gesagt hat, deine Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen, sondern die Werke selbst beweisen es. Wenn ihr nicht glauben könnt, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat, so glaubet den Werken. Denn die Bibel sagt, dass diese Dinge in der Endzeit geschehen werden. Und dann geht Bruder Brenham noch kurz darauf ein. Wir sehen diese großen und schrecklichen Zeichen der Endzeit über die Menschen auf Erden hereinbrechen. Wir sehen Verzweiflung unter den Nationen. Wir sehen Israel im Heimatland. Das Wahrzeichen, die Fahne mit dem Davidstern weht, die älteste Fahne der Welt. Sie sind eine Nation geworden, mit eigener Regierung, als selbstständiges Volk. Sie sind den Nationen gleichgestellt und gehören zur UN. Sie haben ihre eigene Währung und alles, was dazu gehört. Jesus sagte, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Denkt nur, in derselben Nacht, in der Israel zu einer Nation wurde, kam der Engel des Herrn zu mir. Ihr Lieben, wir haben es mit dem letzten Teil der Heilsgeschichte zu tun, nicht mit einer Geschichte, die ein Mensch erfunden hat, noch den Satz hier, er wird nur das Zeichen anerkennen, es ist die Botschaft dieser Stunde, das ist die Botschaft für diese Zeit, das ist die Botschaft dieser Tage. Im Namen Jesu Christi, nehmt es an. Es ist nur zu empfehlen, dass wir alle darin forschen und nachlesen. Der Gedanke war ja, dass wir den Beweis haben, dass wir etwas vorzeigen können. Und ihr wisst, ich bin kein Storyteller. Ich erzähle ja nie Geschichten. Aber heute in aller Frühe fiel mir ein Erlebnis ein. Ich habe ja für Berlin eine sogenannte Freikarte. Ich kann das ganze Jahr über mit allen U-Bahnen, mit allen Bussen, mit allem fahren. Und plötzlich, als ich in der U-Bahn-Linie 6 saß, von Mariendorf in Richtung Flughafen Tegel, kommt der Mann herein und zeigt mir die Plakette und sagt: Kontrolle, ich möchte Ihren Fahrschein sehen. Und, ja, Ihren Fahrschein sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste, wo er ist, aber habe ein wenig gezögert. Es war ein junger Mann und ich habe gesucht und nochmal gesucht und die Bahn hält an und der Mann sagt: Ich muss Sie bitten, mit mir auszusteigen. Ich sagte: Werter Mann, Sie sind doch sehr jung. Ich würde Sie darum bitten, mit mir noch eine Station weiterzufahren. Nein, ich möchte, dass Sie aussteigen. Und ich habe ihn noch ein bisschen aufgehalten und habe gesagt: Ich werde Ihnen den Fahrschein schon vorzeigen. Das war der Schein, den ich bei mir hatte, den trage ich immer in meiner Brieftasche. Und dann sind wir trotzdem weitergefahren und er sagte: Hören Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie doch aufgefordert, haben Sie nicht gesehen? Ich sage: Das habe ich gesehen, aber ein bisschen Geduld habe ich von Ihnen erwartet. Und dann habe ich ihm ein Zeugnis gegeben und den Fahrschein gezeigt und dann konnte ich weiterfahren und er konnte aussteigen. Ich wollte das nur sagen, als Bruder Brennen das gestern so von dem Fahrschein sagte. Ja, man kann das Geld im Portemonnaie haben und schwarz fahren, sich irgendwie an der Sache vorbei mogeln oder drücken. Und es ist immer gut, wenn man dann doch zeigen kann, dass man zu Recht mitfährt. Oh, dass es uns allen aus Gnaden geschenkt werden würde, dass wir nicht nur mitfahren, dass wir die Legitimation haben, dass wir mitfahren dürfen, den Beweis haben, dass wir ihn vorzeigen können. Und um sicher zu sein, dann kann die Kontrolle doch kommen. Dann kann sie doch kommen, wenn wir gewiss sind. Ich war so gewiss, ich wusste ja, ich saß ganz ruhig da. Er war nervös, ich nicht. Ja, so weit muss es doch mit uns allen kommen, dass wir durch Gottes Gnade so im Glauben gefestigt sind und den Beweis von Gott haben, dass er uns angenommen, begnadigt und dass wir Kinder Gottes geworden sind.
Amen.
Einige Bibelstellen mit dem Zeichen. Ihr wisst ja, im 1. Mose, dem 9. Kapitel, hat der Gottesmann Noah ja etwas Wunderbares mit Gott erlebt. Und dann kam die Bundesschließung. Gott hat einen Bund geschlossen. 1. Mose 9, 12 und 13. Und dann lesen wir hier: Dann fuhr Gott fort: Dies soll das Zeichen des Bundes sein, den ich zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen bei euch, die bei euch sind, auf ewige Zeiten festsetze. Meinen Bogen stelle ich in die Wolken. Der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Gott hatte den Bund geschlossen, mit Noah persönlich gesprochen, hat aber das Zeichen, dass er den Bund geschlossen hat, für alle sichtbar in die Wolken getan. Ihr Lieben, Gott bleibt uns keine Antwort schuldig. Was er zugesagt hat, das hält er gewiss. 2. Mose, Kapitel 4. Hier ist der Gottesmann beauftragt worden, um das Volk herauszuführen, weil Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft herausführen. Und dem Mose wurde gesagt, 2. Mose, Kapitel 4, Vers 8, wenn sie dir also nicht glauben und sich von dem ersten Zeichen nicht überzeugen lassen, so werden sie doch das zweite oder auf das zweite Zeichen hin glauben. Ja, wenn ich euch heute an dieser Stätte vor Gott mit aufgeschlagener Bibel sage, am 7. Mai 1946 kam ein Engel des Herrn zu Bruder Brenning und sagte, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden, gab ihm den Auftrag und sagte, wie Mose 2 Zeichen gegeben wurden, so werden dir 2 Zeichen gegeben werden. Das eine war mit der Hand bei Mose, das andere mit dem Stab. Bei Bruder Brenning war das erste mit der Hand und das zweite die Offenbarung der geheimsten Gedanken des Herzens, wie es schon im Dienste unseres Herrn war. In aller Welt bestätigt, Gott ist die Verheißung nicht schuldig geblieben oder die Ankündigung ist bestätigt worden. Zigtausende haben es miterlebt. Bruder Brenning nahm die Hand des Patienten in seine Hand, drehte sie um und auf seiner Hand konnte der Patient seinen eigenen Tumor, seinen eigenen Krebs sehen. Und der Engel des Herrn sagte, dass der Patient die Augen nicht schließen soll, sondern zuschauen. Denn in dem Moment, wo die Krankheit, die der Patient hat und mit eigenen Augen auf dem Rücken seiner Hand sieht, in dem Moment, wo die Heilung stattfindet, verschwindet die in einem Augenblick, in einem Moment. Hunderttausende haben es mitgesehen, wie es auf der Plattform geschah. 1946, 47, 48, 49. Und dann kam die zweite Gabe dazu, dass ihm die Umstände und Gedanken der Menschen, ihre Namen, der Ort, in dem sie wohnten, die Straße und alles durch Offenbarung gezeigt und geschenkt worden sind. Das war doch nicht nur eine Ankündigung, das war von Gott aus bestätigt worden und das haben die Menschen miterlebt. Ich sage das mit der Absicht, damit alle weltweit wissen, dass Bruder Frank an die Berufung, an die Sendung, an den Dienst Bruder Brennems 100%ig glaubt. Was Bruder Frank nicht glaubt, ist eine einzige Deutung. Nicht eine einzige Deutung, glaube ich, nicht eine einzige. Ich werde mein Ohr, und ich bitte euch heute auch darum, leiht euer Ohr überhaupt nicht mehr hin, wenn Deutungen gegeben werden. Leiht euer Ohr nicht mehr, wenn über einen anderen etwas gesagt wird. Haltet an und sagt, ich rufe den Bruder oder rufe die Schwester, sage, was du mir sagen möchtest in ihrer Gegenwart. Einmal müssen wir anfangen, vor der eigenen Tür zu kehren und den eigenen Balken aus dem Auge herausnehmen, ehe wir den Splitter des anderen herausnehmen wollen. Irgendwann muss der Anfang gemacht werden. Und ich meine, die Zeit drängt tatsächlich. Wenn wir dann zu Josua gehen, dann haben wir die herrliche Beschreibung der Rahab. Josua, Kapitel 2, Vers 12 Hier haben die Männer Gottes einen Bund geschlossen, eine Verheißung gegeben, dass sie bewahrt bleiben würde. Ich lese nur den letzten Teil von Vers 12. Josua 2, Vers 12. Dass, weil ich euch Gutes erwiesen habe, auch ihr meines Vaters Hause Gutes erweisen wollt und gebt mir ein sicheres Zeichen. Gebt mir ein sicheres Zeichen. Und in Vers 14b steht geschrieben, wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige. Wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige. Sie hatte die Kundschaft aufgenommen, die Gott sandte. Und dafür ist sie belohnt worden. Dann lesen wir in Vers 13, wisse wohl, wenn wir ins Land kommen, musst du diese Purpurschnur am Fenster befestigen. Das sollte das Erkennungszeichen des Hauses sein, wo die Kundschafter aufgenommen worden waren. Und dann lesen wir es im letzten Teil von Vers 21. Dann ließ sie sie gehen und sie entfernten sich, aber sie knüpfte die Purpurschnur und tat sie ans Fenster. Sie hat nicht nur zum Fenster rausgeschaut, sondern die Purpurschnur, die als Zeichen ausgemacht worden war, aus dem Fenster herausgehängt. Und als die Besatzung stattfand, haben die Leute diese Purpurschnur gesehen und kein Unheil geschah dem ganzen Hause. Es war ein Zeichen für diejenigen, die kommen würden, um das Land einzunehmen. Und wir alle wissen aus den Kriegen und Weltkriegen, besonders aus dem Zweiten Weltkrieg, was Besatzungsmächte imstande sind zu tun. Aber dem Hause passierte überhaupt nichts. Das vereinbarte Zeichen sprach für sich und im Hause ist nichts passiert, genau wie in 2. Mose 12 und weiterhin, als das Lamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Das war das Zeichen. Der Würgeengel hätte Kopf stehen können und tun, was er wollte. Das war das Zeichen. Fertig. Das Haus war sicher unter dem vergossenen Blut. Das Lamm hatte das Leben gelassen. Das Blut war angestrichen und ein Zeichen. Dann haben wir die wunderbare Stelle in dem Propheten Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Und danach zu lesen in Lukas 2, Vers 12. Im Alten Testament, euch wird ein Zeichen gegeben werden. Die Jungfrau wird gute Hoffnung werden. Und im Neuen Testament, Lukas 2, Vers 12, das habt zum Zeichen, ihr werdet ein neu geborenes Kind in der Krippe in Windeln gewickelt finden. Hier die Ankündigung, hier die Erfüllung. Einfach immer wieder ein Erkennungszeichen, dass Gott Treue übt. Dann haben wir in Lukas und im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium, ja überall von den Zeichen der Zeit. Ob Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17 und dann auch 21, aber in Matthäus 24, Vers 3, und welches ist das Zeichen deiner Ankunft. Nicht nur die vielen Zeichen, die als Erfüllung der biblischen Prophetie geschehen, sondern was ist das Zeichen deiner Ankunft? Man kann weiterlesen, in welch einer Weise der Herr eine Gesamtdarlegung, ja einen Überblick gegeben hat bis ans Ende hin. Dann in Lukas 2, Vers 34 beinhaltet die Weissagung mit Bezug auf den neugeborenen Sohn, dass er zum Zeichen des Widerspruchs sein wird. Den einen zum Aufstehen, den anderen zum Fallen. Selbst unser Herr als Erlöser hat keinen zum Glauben gezwungen. Er hat den Menschen freigestellt, ob sie glauben oder nicht, ob sie annehmen oder nicht. Die einen sind über ihn gestolpert und gefallen. Ihnen war er der Fels des Anstoßes, den anderen der Fels des Heils, der geschlagen wurde. Derselbe Herr und Erlöser, und dennoch haben wir die verschiedene Auswirkung. Auch das haben wir hier schon gesagt. Alle Schrift muss miteinander verbunden werden, um so eine Gesamtübersicht zu bekommen. Dann haben wir in Markus 16, ist ja der große Missionsbefehl von Vers 14, offenbarte sich der Herr als der Auferstandene seinen Jüngern. Und wenn wir in den vier Evangelien nachlesen, er hat ihre Herzenshärte gescholten, weil sie denen, die ihn nach der Auferstehung sahen, keinen Glauben geschenkt haben. Glaube dem Zeugnis derer, die Gott erlebt haben. Glaubt denen, die er sendet, um es anderen zu sagen. Als er aussprach, geht hin und sagt es meinen Brüdern oder den Jüngern, dann waren sie beauftragt. Aber die Sache war so groß, dass sie vielleicht vor Überwältigung nicht glauben konnten. Vielleicht war ihnen im Psalm 16, Vers 10 und 11 noch nicht aufgeleuchtet, wie Petrus es dann in der ersten Predigt am Pfingsttage dargelegt hat. Ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen, noch zugeben, dass sein Leib die Verwesung sehe. Das Wort haben Sie vielleicht noch nicht verstanden. Aber in Markus 16, 17 steht geschrieben, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn wir biblisch glauben, und Brüder, bitte nicht rechts oder links vorbei, sondern der Sache ins Angesicht schauen. Wir müssen den Stand erreichen, wo wir begreifen, dass nicht wir die Verantwortung für die Bestätigung des Wortes tragen, die trägt der Herr. Wir tragen nur die Verantwortung zu glauben, was er gesagt hat, zu tun, was er gesagt hat, und der Rest ist ihm überlassen. Und ich meine, damit sollten wir keine Schwierigkeiten haben, zu wissen, dass der Herr mehr als imstande ist, sein Wort zu bestätigen. Was habe ich denn mit Rettung zu tun? Was habe ich denn mit Befreiung oder mit Heilung zu tun? Ich verkündige den ganzen Ratschluss Gottes, Rettung, Heilung und Befreiung, aber der Retter ist der Herr. Er ist der Befreier, er ist der Erlöser, er ist der Heiler. Und am Kreuz auf Golgatha ist doch alles vollbracht worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Man muss das im Glauben auf- und annehmen. Und dann geschieht's. Und dann geschieht's. Und der wahre Glaube wird uns tatsächlich in Markus dem 11. Kapitel 22, 23 vor Augen geführt, dass wir glauben, dass es schon geschehen ist, so wird es uns zuteil werden. Wie viele beten, dass es geschehen soll, und sie glauben nicht, dass es geschehen ist. Und dann gehen sie unverrichteter Dinge enttäuscht nach Hause. Vielleicht enttäuscht an den Brüdern, weil sie nicht laut genug gebetet haben oder vielleicht mit Öl gesalbt haben. Und die Schuld suchen wir immer bei anderen und nie bei uns selber. Gott will uns dahin bringen, dass wir erwachsen werden im Glauben, standhaft, gewurzelt, im Wort, in den Verheißungen. Wir können noch weitergehen. Im Propheten Joel, im 3. Kapitel, gab Gott die Verheißung, seinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Söhne und Töchter sollten Weissagen und Gesichter sehen und greise Offenbarungen in Träumen empfangen. Und dann geschah es doch zu Pfingsten. Die Gaben wurden durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde hineingelegt. Und nicht nur das, ja bestätigt in Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 10 und besonders in Kapitel 11 hat Petrus dargelegt, dass auf die Heiden der Heilige Geist genau so gefallen ist, mit all den gleichen Auswirkungen wie auf uns am Anfang. Und da steht so schön, wie auf uns am Anfang. Also, wie es damals geschah, so wie am Anfang, so möge es mit uns so geschehen wie am Anfang. Und dann wird offenbar werden, wie Paulus es ja an die Korinther geschrieben hat, 1. Korinther, 14. Kapitel. Er bezieht sogar den Propheten Jesaja mit ein, wenn es um das Reden in Zungen geht. Denn der Prophet Jesaja hatte ja bereits gesagt, ich lese es vor, steht in 1. Korinther im 14. Kapitel von Vers 21 im Gesetz. Er hat also jetzt zusammengefasst, Gesetz, Psalmen und Propheten mit einem Begriff wiedergegeben. Im Gesetz steht geschrieben, Bezug nehmend Jesaja 28, 11 und 12, durch Menschen mit fremder Sprache und durch Lippen von Fremden will ich zu diesem Volke reden. Ja, und dann gibt er sofort im nächsten Vers, in Vers 22, das Zeichen und sagt, mithin sind die Zungenreden ein Zeichen, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Man muss einfach alle Schrift lesen und das Alte und Neue Testament, wie wir hier gesehen haben, auch diesbezüglich zusammennehmen, wie auch bei all den anderen Themen. Stellt euch vor, Johannes der Täufer ist im Gefängnis, schickt Jünger zum Herrn. Sie mögen ihn fragen, ob er es ist, der da kommen soll. Und so wie im Propheten Jesaja 35, Vers 5 und 6 geschrieben steht, wenn der Herr kommt, werden die Blinden sehen, die Lahmen gehen und so weiter. So lesen wir es hier in Matthäus, dem 11. Kapitel, Vers 4 und 5. Matthäus 11, Vers 4 und 5. Jesus gab ihnen zur Antwort, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und dann bestätigt unser Herr im 10. Vers, dass Johannes der Prophet war, von dem geweissagt wurde, dass er auftreten würde gemäß Malachi, dem dritten Kapitel und dem ersten Vers. Siehe, ich sende. Vielleicht sollte ich von Anfang an Vers 10 lesen in Matthäus 11. Denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Merkt ihr, wie der Herr und die Apostel immer zum Wort der Schrift gegangen sind. Das war die Grundlage, auf der sie aufgebaut haben. Denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg vor dir her bereiten soll. Und dann gibt er weitere Erklärungen über den Dienst Johannes des Täufers, dass alle Propheten ihre Zeit hatten, aber wie in Lukas 16,16 geschrieben steht, wird von den Tagen an das Reich Gottes gepredigt. Ihr Lieben, das muss man respektieren, dass Gott über seine Worte wacht. Und immer, wenn die Zeit kommt, dann erfüllt er, was er verheißen hat. Amen. Zum Beispiel gleich in Matthäus 12, als so viele Dinge geschehen sind, ich werde nicht alle Verse lesen, Matthäus 12 von Vers 15 bis 21, da wird uns berichtet, dass sich hier das Wort des Herrn erfüllt, wie in Jesaja 42 von Vers 1 bis 4 geschrieben stand und noch heute geschrieben steht und nachgeprüft werden kann. Es ist einfach schön, dass alles, was geschrieben wurde, uns aus Gnaden zur Verfügung steht. Wir haben das Wort als unseres Fußes Leuchte. Wenn wir dann aber einen Blick in das Neue Testament werfen, schon im Urchristentum gab es falsche Brüder, falsche Lehren, es gab Abweichungen, ein anderes Evangelium wurde gepredigt, ein anderer Christus, ein anderer Geist war wirksam. So schreibt Paulus im 2. Korinther im 11. Kapitel und sagt, ich fürchte, wie der Satan Eva verführt hat, dass er auch euch verführen wird. Und die Verführung hat tatsächlich direkt von Anfang an eingesetzt. Aber die Wahrheit war immer mit denen, die vor Grundlegung der Welt auserwählt sind und der göttliche Same aus Gnaden sein dürfen. So wie Jesus Christus der verheißene Same in der Einzahl war, so sind alle wahren Kinder Gottes der göttliche Same, der aufgegangen ist, und sie werden durch das Wort der göttlichen Natur teilhaftig. Sie erkennen die Wahrheit, nehmen sie auf und an, und sie werden mit dem Heiligen Geist versiegelt, nachdem sie das Wort der Wahrheit aufgenommen haben. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen. Alle, die das Wort der Wahrheit wirklich durch den Geist geoffenbart bekommen haben, werden erstens nach Johannes 17,17 in der Wahrheit geheiligt, und sie werden gemäß Epheser 4, Vers 30 mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und jetzt kommt, ich könnte zu Jesaja 8 gehen, das Wort, das geoffenbarte Wort, das in der göttlichen Weisung besteht, wird nur in seinen Jüngern versiegelt. Und wenn das Wort, das uns geschenkt und geoffenbart wurde, durch den Geist versiegelt wird, dann kann kommen, wer will. Dann kann Kaiphas kommen, dann kann Herodes kommen, dann kann Korah kommen, Datan, Sie können alle kommen. Wenn das Wort in dir versiegelt wurde, dann ist das Blut als das Zeichen über dir und du hast den Heiligen Geist als Bestätigung empfangen und der Feind kann abziehen. Der kann nichts mehr ausrichten, weil Gottes Wort in uns wahr geworden ist. Solange es nur hier steht, das genügt nicht. Es muss in unser Herz hineingefallen sein. Im Petrusbrief, 2. Petrus 1, haben wir ja das Thema der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und hier steht in Vers 16 geschrieben, 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigt haben, sondern sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Hier soll der Wert darauf oder die Betonung darauf gelegt werden, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Trotz der wenigen Zeit, die ich habe, nahm ich mir trotzdem die Zeit, um mal einige Predigten zu hören, die ein Mann aus den USA in unserem Lande irgendwo gehalten hat. Und wenn man dann die Geschichten, die dieser hohe Mann erzählt, hört, dann genügt Kopfschütteln nicht. Maria habe dem Polycarp zwei Briefe geschrieben, sie möge doch oder es möge doch angenommen werden von ihm, dass sie vom Heiligen Geist empfangen hat. Es kommt noch viel dicker. Josef hatte schon all die Söhne und Töchter vorher und alle Söhne, die Josef hatte, waren älter als Maria. Und dann sagte noch, Maria war bis 14 Jahre im Tempel und als sie 14 war, hat sie empfangen und erzählt eine Geschichte nach der anderen, die alle nicht stimmen, die alle nicht stimmen. Und dann der Begriff, die Botschaft der Stunde, die Botschaft der Stunde. Nichts Lug und Trug ist. Die Botschaft der Stunde ist in diesem Buch. Das muss man einmal gehört haben. Ich bin etwas zornig geworden. Der Herr ist ja auch mal geworden, als er in den Tempel kam. Das war heiliger Zorn, guter Zorn. War ja um des Reiches Gottes willen. War ja nicht, weil mich jemand beleidigt hat, das stecke ich weg. Daran habe ich mich gewöhnt. Aber wenn es um Gottes Wort geht, dann muss das Schwert des Geistes gezogen werden. Das nützt nichts. Dann muss man die Wahrheit verkündigen. Vielleicht noch einige Gedanken über das Blut, durch das wir ja erlöst worden sind. Wer in 2. Mose 12, Vers 5 nachliest, es musste ein fehlloses männliches Lamm sein. Das fehllos kann man da unterstreichen, weil Petrus in 1. Petrus 1 von Vers 18 schreibt, wir sind nicht mit Gold oder Silber erkauft, sondern mit dem Blute des fehllosen Lammes. Schon damals, es muss ein fehlloses männliches Schaf sein. Und hier das Lamm Gottes, fehllos in seinem Munde, war kein Fehl gefunden. Das Blut war heilig, das Leben war heilig. Und das Blut wurde vergossen zu unserer Erlösung, damit auch wir ohne Flecken und ohne Runzel vor das Angesicht seiner Herrlichkeit gestellt werden können. Nicht aus deiner Kraft oder meiner Kraft. Aber durch seinen Geist wird es geschehen, spricht der Herr. Dann haben wir in 1. Mose 12 die wunderbaren Gedanken Es durfte kein Sauerteig in der Zeit im Hause sein. Und dann haben wir Paulus in 1. Korinther 5 von Vers 6 bis 8, wie er vom Sauerteig schreibt, der hinausgetan werden muss, damit wir alle ein Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit sein können. Ihr Lieben, an dieser Stätte wird nur das Wort verkündigt, und zwar in dem Licht, wie Gott es geoffenbart hat. Aber keine Sonderoffenbarungen und keine Sonderlehren, sondern nur das geschriebene Wort, das zum geoffenbarten Wort wurde und jetzt durch uns zum ausgelebten Wort werden muss. Das Wort muss jetzt tatsächlich Fleisch werden. Wer noch weiter liest, in 2. Mose 12, Vers 11, sie mussten umgürtet sein, sie mussten Schuhe anhaben. Wer in Epheser 6 von Vers 13 liest, habt eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, geschuht, um das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Ihr Lieben, die Brüder im Neuen Testament haben die Sachen, die im Alten Testament schon heilsgeschichtliche Bedeutung haben, rübergenommen ins Neue Testament. Ihr wisst, ich hab's nicht gezählt, aber Dr. Larkin schreibt tatsächlich, dass im Neuen Testament 845 Mal Bezug genommen wird auf das Alte Testament. Das freut mich über alle Maßen, dass die Brüder Gott respektierten. Die Ankündigungen, die Verheißungen, die Heilsgeschichte, die vorausgesagt wurde, die durften sie in ihrer Erfüllung sehen. Wer noch weiter zum Alten Testament gehen will, geht zu 2. Mose Kapitel 4. Da geht es um die Erstgeburt. Lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen. Wer dann weiterliest in Kapitel 4, Vers 28, was dir bei der Sendung aufgetragen worden ist. Mose hatte eine Sendung. Er wurde beauftragt. Was dir bei der Sendung aufgetragen worden ist. Mit einer Sendung ist ein Auftrag. Mit dem Auftrag ist ein Sinn und Zweck verbunden. Jetzt soll eine Braut herausgerufen und zubereitet werden. Eine Wortbraut. Keine Vermischung. Die Vermischung war mit Eva. Und die war später unter Biljam mit Israel und den Moabitern. Die war in 1. Mose 6 schon mit den Nachkommen Seths und mit den Nachkommen Kains. Aber jetzt gestattet Gott keine Vermischung. Nicht für sich. Im Weltkirchenrat können alle Platz nehmen. Da ist Platz für alle. Da ist ja nicht nur ein Haupt, da ist ein Oberhaupt. Und da haben alle Platz. Eine Gesamtmischung kann da geschehen. Und dann haben wir es tatsächlich wie in den vier Reitern, in den ersten vier Siegeln. Das erste Ross war weiß, richtig unschuldig, alles herrlich. Und das zweite schwarz und dann rot und dann schwarz. Und das dritte war ja, wie wir es nachlesen können, aber das vierte war tatsächlich eine fahle Farbe, eine Vermischung von allen drei Farben zusammen. Und kein Mensch konnte sagen, was es denn nun eigentlich ist. Und genau das geschieht jetzt. Eine solche Vermischung, wie es sie auf Erden noch nicht gegeben hat. Und dann heißt es so schön, wir haben ja alle nur einen Gott. Ja, aber der eine Gott hat doch nicht alle. Der eine Gott ist doch nur Vater für die, die er Söhne und Töchter nennt. Und wenn wir ihn unseren Vater nennen, dann sind wir Söhne und Töchter. Wir sehen also, das Erstgeburtsrecht war so kostbar. Ihr kennt die Geschichte Jakobs und Esaus. Schwöre mir, dass du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Denn damit war der Segen Gottes verbunden. Und dann lesen wir in Römer 8, Vers 29, dass unser Herr der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Und in Offenbarung, dem ersten Kapitel, der Erstgeborene aus den Toten. Er, der Erstgeborene, hat den Tod überwunden und ist hervorgegangen als der Sieger von Golgatha. Und das Schöne ist, dass wir mit ihm auferstanden sind, sofern wir mit ihm gekreuzigt worden sind und nicht mehr uns selber leben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Ihr könnt es nachlesen im Psalm 89, Vers 28. Da gab es doch schon die Verheißung. Und ich werde ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Und dann kam der Erstgeborene. Und wir haben das Erstgeburtsrecht empfangen und dürfen Gott von Herzen dafür danken. Paulus hat es ja in Römer 8 noch einmal deutlich hervorgehoben, dass die wahrhaft Gläubigen auch den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben. Römer Kapitel 8, Vers 23. Römer 8, Vers 23. Aber nicht nur sie, die Schöpfung wartet ja auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes, aber nicht nur sie seufzt, sondern auch wir selbst, da wir doch den Geist als Erstlingsgabe besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Wir alle spüren doch, wenn wir ehrlich sind, dass das neue Leben sich in diesem alten Haus nicht so ganz entfalten und nicht so ganz ausgelebt werden kann, wie wir es eigentlich möchten. Aber Gott sieht unser Wollen, er hat es uns geschenkt und er wird auch das Vollbringen aus Gnaden schenken. Abschließend noch, damit alle die Verantwortung einer Sendung verstehen und die Korrektur, die weltweit gegeben werden muss, doch noch ganz kurz die Worte aus dem 2. Petrus und dann auch aus dem Judabrief. Im 2. Petrus hat der Apostel direkt von Vers 1 geschrieben, 2. Petrus Kapitel 2, von Vers 1, es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk aufgetreten, wie es auch falsche Lehrer geben, unter euch geben wird. Wenn sie woanders wären, dann wäre es ja gar nicht so schlimm, wie es auch unter euch falsche Lehrer geben würde. Brüder und Schwestern, glaubt es mir, ich wünschte, dass es überhaupt nichts Falsches gäbe. Keinen falschen Bruder, keine falsche Lehre, keinen falschen Propheten, keinen falschen Christus. Ich wünschte, dass es das alles nicht gäbe. Dass es nur einen einzigen guten Samen gäbe. Wäre es euch nicht auch recht? Aber das kommt ja alles erst. Im Moment wächst beides auf dem gleichen Feld nebeneinander und beides bekommt denselben Regen und beides erfreut sich der gleichen Sonne, aber als Same grundverschieden und schon im 1. Mose 1 steht geschrieben und alles bringt nach seiner Art hervor. Jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Und deshalb noch einmal die Betonung. Wer über das Wort hinausgeht und nicht jeden Ausspruch Bruder Brenhams in das Wort einordnet, sondern ihn vom Worte trennt, der trennt sich von Gott. Denn nur im Wort haben wir den gesamten Heilsratschluss Gottes, jede Offenbarung, die wir bis in Ewigkeit nötig haben, ist schon in diesem Worte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe zugeschaut, wie die Brüder die Bibel tatsächlich beiseite legen und sagen, die hat niemand verstanden, und dann sogar sagen, die Bibel haben die Katholiken, die Protestanten, die Methodisten, die Bibel haben alle, aber Gott hat uns den Propheten gesandt, damit wir das geoffenbarte Wort haben. Hat Gott einen Propheten gesandt, um uns sein Wort zu offenbaren und uns dann von seinem Worte wegzunehmen? Oder hat er uns den Propheten gesandt, um durch Offenbarung uns in die Bedeutung des Wortes, in die Erfüllung der Verheißungen hineinzuführen? Und hier ist der Punkt, den alle auf der ganzen Erde verstehen mögen. Im sechsten Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia wird ja geschrieben, ich werde dich vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und wer die Versuchungsgeschichte unseres Herrn nachlesen will, der fange mit Matthäus 4 an. Und der Feind kam, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, denn es steht geschrieben, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden, wenn du Sohn Gottes bist. Darin bestand die eigentliche Versuchung, indem das Wort aus dem Zusammenhang genommen und falsch als Versuchung angewandt wird. Und wenn die Gemeinde, die vor uns war, im sechsten Gemeindezeitalter, vor der Stunde der eigentlichen Versuchung genommen wurde. Wir kommen in diese Stunde hinein. Wir sind schon in der Stunde der Versuchung. Und wir werden dem Feind, der sagen kann, es steht geschrieben, wenn. Wir sagen, es steht abermals geschrieben. Und ganz zum Schluss können wir auch sagen, Satan, jetzt ist es höchste Zeit. An uns und mit uns wirst du nichts ausrichten. Dann lesen wir hier weiter, dass eben all diese Lehrer sein werden. Und dann die Mahnung in 2. Petrus 3, Vers 2, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung behaltet. Darauf kommt es an. Der Judabrief hat es eigentlich am mächtigsten in sich. Der ist sehr kurz, aber eine Urgewalt ist in diesem kurzen Schreiben. Judabrief von Vers 11. Vorher war ja die Einleitung. Und von Vers 11 steht, von solchen Brüdern, die abgewichen sind, geschrieben, wehe ihnen, sie sind auf dem Wege Kains gegangen. Derselbe Bruder, der all die Storys erzählte, sagte, ich kann euch sagen, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, und nur die liebt, die zu eurer Gemeinde gehören, dann werdet ihr nicht dort sein. Ihr müsst Feindesliebe haben. Und als sein Chauffeur zu mir kam und mir alles so berichtete und mir die Kassetten übergab, sagte er mir, du weißt doch, wie sehr er dich schätzt und liebt. Ich fragte, Telefonanruf habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. und auch bis zur Stunde noch nicht. Man kann von Liebe, von Feindesliebe reden und meilenweit davon entfernt sein. Und der Apostel Johannes hat ja geschrieben, liebet nicht in der Weise keins, der seinen Bruder erschlagen hat. Und dann noch sagte, soll ich meines Bruders Hüter sein? Lasst uns erfüllt werden mit Heiligem Geist, eingebettet in die göttliche Liebe, die wirklich liebt. Und ich darf das von ganzem Herzen sagen, ich kann bis heute noch um jeden Bruder meine Hände legen und werde mich hüten, über irgendeinen Bruder namentlich etwas zu sagen. Wenn es aber um falsche Lehren geht, dann hat Paulus nicht schweigen können, Petrus nicht schweigen können, Judas nicht schweigen können. Sie haben nicht schweigen können, weil sie Verantwortung getragen haben, das Wort der Wahrheit zu verkündigen. Und Johannes konnte noch sagen, so wahr wir mit der Wahrhaftigkeit Gottes durchdrungen sind, lesen wir es im Judasbrief, Vers 13. Wehe ihnen, sie sind auf dem Wege Kains gegangen, haben sich aus Gewinnsucht in die Verirrung Biljams verstricken lassen und durch ihre Auflehnung wie ein Korah ins Verderben gestürzt. Dies sind die Leute, die bei euren Liebesmahlen mitgeschmaust haben. Ja, so steht es hier geschrieben und so wurde es im Urchristentum erlebt und so erleben wir es heute. Fassen wir zusammen, worum es geht. Die Wiederkunft Jesu Christi ist nahe, obwohl wir diesmal nicht weiter auf die Zeichen der Zeit eingegangen sind. Ich hoffe, im nächsten Rundbrief, der noch im Dezember herauskommen soll, und in der Broschüre ebenfalls, haben wir genug geschrieben, um eine Übersicht zu geben, so dass alle in aller Ruhe die Bibel nehmen können und nachschlagen und sehen, ob es sich also verhält. Heute und an diesem Wochenende geht es darum, dass wir als Gemeinde den Ernst erkennen, der in dem Worte liegt und auch gleichzeitig das Verderben, das in jeder Deutung des Wortes gefunden wird. Im Wort ist Leben, in der Auslegung ist der Tod und das Verderben. Und nur durch Auslegungen, durch Deutungen der Schrift kommen die verschiedenen Richtungen zustande. Wir haben es im Einleitungswort schon gehört, dass wir jetzt alle zu demselben Glauben zurückkehren, zu dem Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und dass kein Missverständnis des Wortes noch unter uns mehr stattfinden könnte, sondern wie es zu Pfingsten war, haben alle in allen Sprachen alles richtig verstanden. Möge es jetzt genauso sein, dass alle aus allen Sprachen das, was von Gott ausgesagt wird, richtig verstehen und dem Feind gar keinen Raum zur Deutung geben, sondern das Wort als Same aufgenommen haben, der ihnen geoffenbart wurde und in dem Leben ist, das in ihnen hervorkommt und das durch den Geist aus Gnaden versiegelt wird. Wollt ihr das alle?
Amen.
Dann brauchen wir Gott nur noch zu danken und wir stehen dazu auf. Bruder Russ wird mit uns danken. Mein Gott.
Freuer Herr,
mein Gott.
Wir danken dir inniglich für dein teures, heiliges und wahrhaftiges Wort.
Halleluja.
Wir wissen, Herr, Menschenwort sind Lüge, aber dein Wort ist die reine Wahrheit. Und deine Wahrheit durften wir auch an diesem Morgen hören und hat uns frei gemacht. Wir danken dir noch einmal inniglich für deine Gnade, für deine Treue, Herr. Wir danken dir für diese Zeit der Gnade. O Herr, du hast herausgerufen und du bereitest zu dein Volk für dein baldiges Erscheinen, Herr. denn du hast, Herr, nicht umsonst dein Volk gerufen oder rufst sie umsonst aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wir danken dir inniglich, du treuer Gott. Halleluja. Herr, ich danke dir auch für alle, die gekommen sind, um dein Wort zu hören. Segne alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Ich bitte darum in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Preis und den Dank für alles in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Singen wir Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei unserem Herrn.
Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen sei Jesus. Für all deine Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir. Für all deine Gnade und all deine Treue, die du stets beweisest, aus Gnade.